ARD Sounds.
Hallo Leute und willkommen zur 10. Heute ist doch die 10.
Alter.
Zur 10. Folge von TNT. Ich bin Livia.
Und ich bin Romina.
Und wir erzählen hier immer Freundschaftsgeschichten aus unserer Community, die uns zugeschickt werden. Und eine liest die Geschichte vor und die andere reagiert darauf.
Heute habe ich eine Geschichte dabei und sie ist crazy. Ich habe letzte Folge sogar schon angeteasert, weil ich schon wusste, welche Folge ich heute erzählen werde.
Übrigens, Leute, ganz kurz, unseren Podcast hört ihr als erstes immer bei ARD Sounds und er kommt jeden Donnerstag.
Yes, ja. Genau, wichtig zu sagen. Ich habe eine crazy Geschichte heute dabei, aber ich würde sagen, wir fassen erstmal wieder zusammen, was in unserem Leben so abgeht, weil das ist doch wichtig, Leute, dass ihr dabei seid.
Ja, Leute, passt auf. Romina und ich waren vor 3 Tagen waren wir zum ersten Mal bei einer richtigen Pilates-Class. Mhm. Da hatte ich uns angemeldet, weil ich das so gesehen habe. In Köln gibt es ja echt viele so coole Pilates-Places, ja, so richtig süße. Und dann sind wir dahin und es war eigentlich auch echt ganz cool, ne?
Es hat Spaß gemacht, ja.
Also ich mache ja sehr gerne Pilates, auch schon wirklich seit 3-4 Jahren oder so. Und natürlich würde ich mich freuen, das auch öfter mit Romina zu machen. Und dann hat sie auch gesagt, ja komm, dann komme ich mal mit. Aber erzähl mal, wie war es so für dich dafür, dass es einer deiner ersten Male so war?
Ich fand's cool. Also eigentlich bin ich eher so, ich gehe gerne ins Gym, weil ich da so, ich mache Kopfhörer rein, ich mache mein Ding. Aber nee, ich fand's echt cool. Ich fand's sehr schön. Ich finde so die Atmosphäre schön, so dieses zu sich kommen. Da geht's ja auch ganz viel um Atmung. Körperspannung generell ist zum Beispiel auch was, was mir voll fehlt. Da geht's ja auch viel drum. Und ich fand halt cool, ehrlich gesagt, dass da so, wir sind da reingekommen. Ich glaube, uns hat niemand gekannt, was sehr angenehm war einfach, ja, weil man da nicht irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich muss jetzt abliefern, ey, ich werde hier von 10 Augen beobachtet.
Ja.
Sondern es waren halt einfach Frauen jeglichen Alters und
eher älter, würde ich sogar sagen.
Also eher älter als wir, aber
ja, ich würde sagen so
30.
Ja, auch.
30
ja.
bis 60 war, glaube ich, alles dabei.
Ja.
Nee, war sehr angenehm. Bisschen zu schnell.
Ja.
Bisschen muss man da, glaube ich, auch reinkommen mit dieser Atmung. Ich war manchmal so, fuck, muss ich jetzt ein- oder ausatmen?
Ja.
Aber ich glaube, das lernt man mit der Zeit auch. Aber hat Spaß gemacht und ich werde das auf jeden Fall öfter machen. Und wir haben noch ganz viel vor, Leute. Wir wollen Pole Dance ausprobieren, unbedingt.
Das stimmt. Ich würde sehr gerne mal eine Dance-Class eigentlich auch machen.
Würde ich schon auch machen, nur das Ding ist halt, du kannst tanzen, ich kann es halt gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir da was finden würden, was uns beiden.
Ja, ja, das stimmt, weil ich habe auch keinen Bock auf so eine Beginner-Class,
ja,
wo man dann so von links nach rechts wippt oder so. Aber trotzdem würde ich das auch mal machen. Aber es gibt auch zum Beispiel so Salsa-Classes.
Ja, Salsa, auch cool.
Warte, irgendwas war es doch noch.
Was wir machen wollten.
Ja.
Hatten wir Barre nicht mal? Oder war das was, wo wir eher Nein gesagt hatten? Ist nicht so wie Ballett?
Ich weiß irgendwie nicht genau, was das ist. Da muss ich erst nochmal genauer schauen.
Weißt du, worauf ich mal Bock hätte? Alter, das ist so geil. Wo man an so Gummis gebunden wird an die Decke und man springt so durch den Raum. Das sieht so spaßig aus. Und ich glaube, das ist aber auch echt anstrengend.
Bestimmt, ja.
Geil. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie das heißt.
Ja, dann probieren wir das auch mal.
Dann machen wir das mal.
Ja, aber im Großen und Ganzen fanden wir es doch ein bisschen unterfordernd tatsächlich. Mhm. Also wir waren so, ach komm, da geht noch mehr. Dann haben wir das einem gemeinsamen Freund erzählt und der meinte, habt ihr nicht einfach Bock, morgen um 12.30 Uhr zu, das ist so ein Bootcamp, also das ist quasi ein Intervalltraining.
So Full-Body-Workouts, wo so eine Person drin ist. Und ja, dann haben, also Livia hat erst ja gesagt, ich war erst so, nee Leute, bin raus. Aber dann dachte ich so, mein Gott, dann gehe ich halt mitkommen. Ja, wir sind da angekommen, du gehst da in einen Raum und da ist so richtig so stockdunkel, da leuchten nur rote Lichter. Und wenn gerade kurz eine Minute Pause gibt zwischendurch mal, da leuchten dann blaue Lichter.
Mhm.
Und dann ist da halt so, checkt ihr eine Trainerin, die halt so mäßig sagt, was man machen muss. Und die dann so richtig schreit.
Ja.
So, go! 5, 4, 3, noch 10, noch 20. Und sie hat immer so noch 20 gesagt. Da habe ich im Kopf von 20 runtergezählt.
Ja,
dann
auch.
Sagt sie, jetzt nur noch 15. Und ich dachte so, hä?
Ja.
Kann nicht sein. Dann sagt sie, noch 4 Minuten. Und ich dachte so, was?
Ja, das stimmt. Das
ja,
stimmt.
Und ja, also ich sag offen und ehrlich, nach 30 Minuten bin ich da raus. Mir war es too much. Also die Musik, da lief so hard techno, so richtig und dann dieses Geschrei und dann diese Lichter, es waren mir zu viele Reize einfach. Dann war es mir auch ganz offen und ehrlich gesagt einfach zu anstrengend. Es war nicht auf mich abgestimmt. In dem Sinne, dass ich einfach viel zu wenig Sport in letzter Zeit gemacht habe und nicht so im Game bin. Und das war dann halt so Sport, was so Menschen machen, die wahrscheinlich jeden Tag ins Gym gehen. Also was habe ich mir auch ein bisschen gedacht.
Ja, also man muss dazu sagen, das war so aufgeteilt, man hat die ersten 8 Minuten, wurden gesagt, aber es waren, glaube ich, insgesamt immer so 11, 12 Minuten Unterkörper, damit haben wir angefangen, also viel Squats oder so im Ausfallschritt und so mit Gewichten. Und sie meinte direkt, ja, nimm die 10 Kilo, 2 10-Kilo Hanteln, als ob wir jetzt mit 20 Kilo irgendwie solche Übungen machen können.
Wir haben uns da die 10 Kilo Hanteln an unser Board da getragen. Ich habe die so aus dem Ding genommen, war so scheiße. Ich konnte die nicht halten. Wir haben dann so Beine trainiert mit so 8 Kilo auf jeder Seite in der Hand. Ich habe die so gehalten, mir hat das aber in den Händen, in den Schultern, in den Armen wehgetan. Mm. Also nicht mal in den Beinen, sondern in den Händen, weil ich so viel Gewicht einfach nicht tragen kann.
Ja, checke. Und nach der Einheit ist man dann aufs Laufband und auf dem Laufband hat man dann auch Intervalltraining gemacht. Also man ist erst recht schnell gelaufen, so 6 km/h, dann ist man hoch auf 8, 9 km/h, die gejoggt und dann ist man so 12 km/h, 13 km/h für mich dann schon rennen.
Oder halt man ist wie ich einfach bei 8 geblieben, hat das 2 Minuten gemacht und ist wieder zurück auf 4.
Ja, nee, ich musste dann auch, also danach ist Romina dann raus und ich habe dann mit unserem Kumpel weitergemacht mit Oberkörper. Das war Gott sei Dank dann ein bisschen besser.
Ja, ich hätte es auch durchziehen können. Ich sag ehrlich, es war ein bisschen Trotz bei mir
dann. Ja, ich checke.
Die hat mich so angeschrien. Ich wollte einmal was trinken, aber sie so, jetzt ist keine Zeit für Pause, weitermachen. Und in dem Moment war ich so und jetzt reicht's, ich gehe. Und dann sind wir noch aufs Laufband. Auf dem Laufband habe ich dann schon gesagt, nee Leute, ich verlasse diesen Raum hier gleich. Ich habe ein Problem damit, wenn man mich anschreit. Mhm. In jeder Situation, also egal ob im Streit, Fremde geht gar nicht. Wenn Menschen, die mir nicht sehr nahe stehen, lauter mir gegenüber werden. Und ich habe jetzt gemerkt, auch im Motivierenden, ich mag es einfach nicht, wenn Leute lauter werden. Es motiviert mich nicht, es provoziert mich eher. Mhm. Und ich gehe dann ganz schnell in so ein Trotzding und will raus aus dieser Situation.
Ja.
Damit kann ich leider nicht so gut.
Ja, nee, ist ja auch okay. Also dann ist es einfach nicht so dein Ding, ist ja auch voll.
Ja, ich würde sogar noch mal probieren mit anderer Musik.
Ja, ja, wir haben auch gehört, dass es da auch unterschiedliche Trainer, Trainerinnen gibt und dass es unterschiedliche Musikrichtungen gibt. Und dann probieren wir nächstes Mal vielleicht einfach ein anderes aus.
Genau. Und auf jeden Fall, so widersprüchlich es ist, weil ich nach 30 Minuten raus bin, Livi die vollen 50 durchgezogen hat, habe ich jetzt so dolle Muskelkater, dass ich mich kaum auf diesen Stuhl hier setzen konnte.
Ja, aber das ist halt einfach, so wir hatten eine Zeit, da sind wir zusammen viel ins Gym gegangen und so. Jetzt habe ich in letzter Zeit halt viel Pilates nur für mich so mäßig gemacht und also zu Hause halt einfach und habe schon wieder so ein bisschen Muskeln aufgebaut, aber so von null auf so ein Training ist halt auch crazy.
Ja, ja, wir waren, ja, wie gesagt, wir waren viel im Gym, aber dann die Zeit, die Livia Pilates gemacht hat, habe ich quasi nichts gemacht.
Ja, das geht halt einfach so schnell, ne?
Ja, geht voll schnell.
Ja, ist echt nervig.
Aber genauso schnell macht man auch Fortschritte, Leute. Ja. Deshalb, falls ihr am Überlegen seid, anzufangen mit Sport,
fangt einfach an. Und ich merke es auch einfach. Also ich merke, dass ich mich auch, ich fühle mich besser.
Wir haben uns halt auch
nicht so aufgebläht.
Scheiße ungesund ernährt. Das kann man, also vor allem ich. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie ich mich sonst immer ernährt habe und wie ich mich jetzt so ernährt habe, seit wir in Köln wohnen.
Viel bestellt und so,
wann ich wollte, ich habe nie gekocht.
Ja.
Morgens frühstücken gegangen, mittags bestellt, abends bestellt. Mhm. Und immer worauf ich Bock habe und dann abends im Bett noch Burger mit Pommes gegessen.
Ja.
Und auch wenn das, was wir bestellt haben, manchmal einigermaßen gesund war, also so Burritos oder Bowl oder so.
Ja.
Trotzdem ist es bestellen und trotzdem sind da Soßen dran und es ist trotzdem einfach keine gesunde Ernährung, so auch dreimal am Tag wirklich essen zu gehen oder zu bestellen.
Nee, eben, da muss man einfach schon ein gutes besser, sag
ich
ehrlich.
Mein Bauch ist schon nicht mehr so gebläht. Ja. Ich trinke auch nur stilles Wasser noch. Ja. Ab und zu meine Cola Zero.
Ja, muss auch.
Aber
sein.
Sonst, ja, fühle mich gut.
Ja. Cool. Schön.
Seid ihr schon alle bereit für die Folge? War gut, glaube, dass wir jetzt ein bisschen aufgelockert haben. Ich sag ganz ehrlich, die Geschichte heute wird crazy. Also, sie ist wirklich nichts für schwache Nerven.
Oh.
Sag ich ganz ehrlich.
Oh Gott, okay.
Deshalb, Leute, das war's jetzt leider mit der guten Laune. Bist du bereit oder möchtest du noch irgendwas sagen?
Ich bin bereit.
Okay, dann kommt nämlich auch direkt die Trigger Warning am Anfang. In dieser Folge sprechen wir nämlich über Tod, über Drogen und über die Abhängigkeit von Substanzen. Und wie immer, Leute, falls es für irgendjemand von euch ein sensibles Thema ist, dann hört die Folge vielleicht mit einer Freundin, mit irgendjemand Vertrautem an. Macht ab und zu auf Pause oder skippt die Folge, wie auch immer. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl dabei und Hilfsangebote sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Nele kann sich nicht erinnern, um welche Uhrzeit ihr Vater gestorben ist. Aber sie weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat, als wäre plötzlich alles leer und als hätte man ihr gleichzeitig das Herz rausgerissen. An dem Abend, an dem ihr die Polizisten die Todesnachricht mitteilten, schreit sie, weint und wiederholt immer wieder den gleichen Gedanken, wie ein Mantra gegen den Schock. Papa darf nicht tot sein, ich brauche ihn doch. Ihre beste Freundin Mara ist die erste, die sie anruft. Mit ihr hat sie in den letzten Jahren vieles durchgestanden. Die Abhängigkeit ihres Vaters, den Unfall, Neles Umzug zu ihrer Mutter, weil Papa sich nicht mehr kümmern kann. Gemeinsam mit Mara weint sie am Telefon die ganze Nacht und ihre beste Freundin hält sie, trotz der Entfernung, die zwischen ihnen liegt. Mara hat in den Jahren ihrer Freundschaft nie aufgegeben, sich um Nele zu kümmern. Sie ist die Konstante, die ihrer besten Freundin im Leben oft fehlt. Aber nach dem Tod ihres Vaters verändert sich Nele, bis Mara sie kaum noch wiedererkennt. Und sie muss sich das erste Mal im Leben entscheiden, ob sie die Freundschaft zu Nele überhaupt noch will. Es gab mal eine Zeit, da mochten sich Nele und Mara nicht. Das war in der Grundschule und beim gemeinsamen Sportunterricht hat Nele sich immer über Mara lustig gemacht oder ihr in den Bauch gekniffen. Als sie auf die weiterführende Schule gekommen sind, landen beide in derselben Klasse und Mara möchte am liebsten sofort wieder wechseln. Aber mit der Zeit freunden sich die Mädchen an und heute lachen die beiden über ihre schwierige Anfangszeit, als wir mit ihnen sprechen. Sie haben im Unterricht so viel zu bereden, dass die Lehrkräfte sie in jedem Fach auseinandersetzen. Aber selbst über die Tische hinweg finden sie immer eine Möglichkeit, weiter in Zeichensprache miteinander zu reden. Sie werden enge Freunde, die sich schließlich jeden Tag nach der Schule treffen und so oft es geht beieinander übernachten. Die Freundinnen machen Fotoshootings auf den Feldern ihres Dorfes oder drehen Videos für Musical.ly. Dinge, die viele in diesem Alter machen. Wie ganz genau ohne auch Witz, wir.
Ja.
Ohne Witz, es könnte unsere Geschichte sein.
Ja, das stimmt.
Okay, außer, dass wir uns am Anfang nicht mochten.
Ja, aber so vom Ding dann.
Aber ja, alles, was kommt. Wir wurden in der Schule auch in jedem Fach auseinandergesetzt, weil wir immer viel zu viel geredet haben. Haben dann auch trotzdem immer noch irgendwie geredet oder den Unterricht gestört. Ich komme auch vom Dorf, wir haben auch auf dem Dorf, wir haben da Picknicks gemacht, haben da Fotoshootings gemacht.
Stimmt, ohne Witz, wir haben auch immer solche Fotoshootings gemacht. Ich kann mich noch richtig dran erinnern, ich weiß noch, dass wir da so waren mit unseren Gitarren.
Ja,
wir haben
auch
so Bilder gemacht mit unseren Gitarren auch. Und dann hat dein Papa so geschrieben, irgendwie, wir müssen schnell heim, weil da Wildschweine sind.
Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Ich habe das auch so im Kopf, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Eltern gesagt haben, wir müssen heimkommen, weil die Wildschweine kommen.
Ja,
aber irgendwie so war es. Dann hat er uns auf den Feldern gesucht, weil wir nicht erreichbar waren. Ja, ja. Und auch mit Musical.ly. Wir haben natürlich auch Musical.lys gedreht, bevor es TikTok gab.
Wie süß.
Ja, voll unsere Geschichte auf jeden Fall. Das ist richtig witzig. Hast du aber eine Freundin, die du auch so am Anfang nicht mochtest? Also hast du so eine Freundschaft? Ist ja oft so, dass so man sich am Anfang nicht leiden kann und dann aber befreundet wird.
Ja, ich habe das auch schon so oft gehört, aber ich glaube, ich habe das nicht. Du?
Ich hatte
es. Du hattest es, ja.
Ja, also die Freundschaften sind jetzt vorbei, aber ich hatte auf jeden Fall ein, zwei Freundschaften, die so aufgebaut sind.
Ja.
Genau. Okay. Sie sprechen auch immer wieder über die Zukunft, dass sie später einmal Kinder haben werden, die mit ihnen gemeinsam zwischen den Feldern laufen und dass sie ein Auto haben werden, mit dem sie dann immer zum Meckes fahren. Es ist eine schöne und unbeschwerte Zeit für die beiden. Aber Nele hat ein Geheimnis, das sie niemandem erzählt, nicht einmal Mara. Und als es rauskommt, muss sie sich mehr denn je auf ihre beste Freundin verlassen. Nele wohnt nur ein paar Straßen von Mara entfernt, gemeinsam mit ihrem alleinerziehenden Vater. Zu ihrer Mutter hat sie aber noch Kontakt. Seit sie denken kann, ist sie ein Papakind. Sie ist seine Prinzessin, sein Ein und Alles und für Nele ist es oft sie und ihr Papa gegen den Rest der Welt. Genauso möchte Nele ihn auch in Erinnerung behalten, als sanften und fürsorglichen Menschen mit einem riesigen Herz, der sie über alles auf der Welt geliebt hat. Aber Nele weiß, seitdem sie 11 Jahre alt ist, auch, dass ihr Vater krank ist. Er ist tablettenabhängig. Mal schläft er durch die Tabletten im Stehen ein, mal mit Zigarette in der Hand und mal wacht er außerhalb der Wohnung auf und weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist. Nele hat ihm schon mehrmals das Leben gerettet und den Krankenwagen gerufen, nachdem er zu viele Tabletten genommen hat. Sie kümmert sich mit ihren 11 Jahren um ihren Vater, kocht und wäscht für ihn, wenn er mal wieder durch eine schlechte Phase geht. Nele versucht nach außen den Schein einer normalen Familie zu wahren, weil sie Angst hat, dass sie sonst nicht mehr bei ihrem Vater leben darf. Sie erzählt niemandem, was zu Hause abgeht, aus Scham, aber auch aus Sorge, dass man ihren Vater deswegen verurteilt. 2 Jahre lang schafft sie es, das Geheimnis für sich zu behalten. Aber dann beginnt ihr Vater einen neuen Job und damit beginnt alles langsam auseinanderzufallen. Ihr Vater stürzt an einem Tag auf der Arbeit, nachdem er sich Tabletten eingeworfen hat. Es ist nichts Schlimmes, aber als ihre Mutter fragt, kann Nele nicht mehr lügen. Ihre Angst, dass sie jetzt von ihrem Papa getrennt wird, ist riesig. Aber wie durch ein Wunder schafft sie es, mit ihrer Mutter einen Deal auszuhandeln. Da diese weiter weg wohnt, willigt ihre Mutter ein, dass Nele erst einmal bei Maras Familie schlafen kann, damit sie nicht die Schule wechseln muss. Maras Eltern stimmen sofort zu. Sie vermuten schon seit längerem, dass etwas mit Neles Vater los ist. Denkst du, deine Eltern hätten mich in der Situation aufgenommen?
Natürlich.
Denkst du, meine Eltern hätten dich aufgenommen?
Ja.
Ich sag auch.
Auf jeden Fall.
Wir haben da beide das Glück, so sehr gute Familienverhältnisse zu haben zu unseren Eltern und auch so mit den Eltern der anderen. Also ich bin mit deiner Familie enger als du mit meiner. Mhm. Aber das liegt einfach dran, dass unsere Schule quasi direkt neben Livias Haus war und wir nach der Schule halt ziemlich oft zu Livia dann gegangen sind. Also wir haben die meiste Zeit bei Livia verbracht. Deshalb habe ich Livias Eltern halt viel besser kennengelernt als du meine halt.
Ja.
Aber, und unsere Eltern kennen sich auch.
Ja, stimmt.
Die, zwar nicht so dolle, aber so auf unserer Abschlussfeier, glaube ich, haben die sich kennengelernt, oder?
Ja, ich habe auf jeden Fall auch mit meiner Mom mal deine Eltern beim Einkaufen getroffen.
Das ist noch nicht so lange her, ne?
Mittlerweile schon auch so 3 Jahre oder so, aber
ja. Krass, doch ein bisschen länger.
Ja, aber boah, schon mal ein harter Anfang.
Voll der harte Anfang, ja.
Also ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, vor allem mit 11 dann schon so viel Verantwortung zu haben für jemanden, den man so liebt und so, man weiß, es ist eigentlich nicht normal und vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige, das niemandem zu erzählen, aber man will die Person schützen, man möchte so dieses Verhältnis schützen, das verstehe ich auch, aber hört sich schon echt heftig an für eine 11-Jährige.
Ich finde auch, ihre Ängste sind so nachvollziehbar.
Ja, auf jeden
Zum
Fall.
Einen halt die Angst so, dass du weggenommen wirst, deinem Vater, so du liebst ihn, du weißt, wie er eigentlich ist oder wie er ist und du willst da nicht weg. Und zum anderen halt auch einfach die Angst, verurteilt zu werden, so einfach die Angst irgendwie, Menschen könnten dann schlecht von deinem Vater denken, wobei du ja weißt, er ist kein schlechter Mensch oder so. Das ist schon, ja, heftiger Start, aber auf jeden Fall sehr schön, dass die Eltern da, ohne nachzudenken, direkt zustimmen, sie aufnehmen.
Ja.
Sehr, sehr schön. Sie nehmen das Mädchen bei sich auf und Mara könnte nicht glücklicher sein. Sie kann jetzt noch mehr Zeit mit ihrer besten Freundin verbringen. Und auch Nele ist erleichtert. Keiner aus der Familie und besonders nicht Mara verurteilen sie für ihren Vater. Im Gegenteil, die drei verlieren kein schlechtes Wort über ihn und behandeln Nele genauso wie immer. Sie ist Mara und ihren Eltern sehr dankbar, weil sie es schaffen, sie in dieser Zeit von den Sorgen um ihren Papa abzulenken. Mit Mara erlebt sie die schönsten Erinnerungen und sie kann für einen Moment endlich wieder eine normale 13-Jährige sein. Ihre beste Freundin und ihre Eltern werden zu Neles Ersatzfamilie und immer, wenn ihr Vater danach ins Krankenhaus muss oder in die Entzugsklinik geht, schläft sie bei ihnen. Die Freundschaft zu Mara gibt Nele Normalität und Stabilität zurück. Aber als sich die Situation mit ihrem Vater verschlechtert, wird Neles größte Angst plötzlich Realität. Es ist Frühling 2019, als Nele wieder einmal den Nachmittag bei Mara zu Hause verbringt. Ihr Vater soll sie bald abholen, aber sie hat schon die ganze Zeit irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Sie merkt normalerweise immer, wenn mit ihrem Vater etwas nicht stimmt, weil er dann am Telefon komisch klingt oder sehr lange braucht, um abzunehmen. Als ihr Handy endlich klingelt und sie Papa auf dem Display sieht, atmet sie hörbar aus. Immer noch macht sie sich große Sorgen. Ihr Vater am anderen Ende der Leitung klingt müde. Seine Stimme ist träge. Er sagt ihr, dass sie rauskommen soll und dann, die Polizei ist auch da. Nele erstarrt. Voller Angst öffnet sie mit Mara an ihrer Seite die Haustür und läuft auf den Bürgersteig. Sie sieht das Auto ihres Vaters ein paar Meter weiter die Straßen hinauf an einer Mauer geparkt. Polizei und Krankenwagen stehen drumherum. Ihr Vater ist unter Tabletteneinfluss Auto gefahren und hat einen Unfall gebaut. Geschockt sieht sie ihren Vater in Begleitung einer Rettungssanitäterin auf sich zukommen, sein Blick ist traurig. Nele läuft ihm entgegen, umarmt ihn und stellt erleichtert fest, dass er kaum verletzt ist. Sie weint vor Überforderung, Sorge, Angst und Erleichterung, so lange, bis auch die Polizei auf sie zukommt. Die Beamten befragen Neles Papa und es muss wieder geklärt werden, bei wem Nele die nächste Zeit unterkommt. Maras Eltern sind kurz nach den Kindern auf die Straße gelaufen und für sie ist es selbstverständlich, dass Nele wieder bei ihnen bleibt. Die Polizisten kümmern sich gerade um die Formalitäten, als plötzlich mehrere Personen auftauchen. Wenn Nele und Mara heute noch von diesen Menschen erzählen, sprechen sie mit Wut in der Stimme. Es sind Freunde ihres Vaters, wobei Nele sie nicht als diese bezeichnen würde, weil sie immer dann besonders präsent werden, wenn sie Geld gebraucht haben. Unklar ist, wie diese Freunde von dem Unfall erfahren haben, aber sie mischen sich nach ihrer Ankunft in das Gespräch mit der Polizei ein. Ihrer Meinung nach soll das Mädchen anstatt bei Maras Eltern bei der Mutter bleiben. Warum diese Freunde sich für Neles Aufenthaltsort interessieren, weiß sie bis heute nicht. Aber das Jugendamt wird eingeschaltet und weil sich Neles Vater nicht mehr um sie kümmern kann, zieht sie schließlich endgültig zu ihrer Mutter. Ich glaube, wir können hier einmal ganz kurz dazu sagen, uns wurde gerade nämlich von der Redaktion gesagt, dass diese Geschichte wirklich noch weitaus mehr Details hat. Also so wie das jetzt mit den Freunden des Vaters. Unsere Redaktion hat die Geschichte bekommen und es waren so viele Details und noch ganz viele andere Dinge, die passiert sind in der Geschichte. Aber alles zu erzählen, hätte den Rahmen von dieser Folge leider einfach gesprengt und es wären auch ganz, ganz viele, auch noch andere sensible Themen gewesen. Und deshalb haben wir die Geschichte so gut es geht so ein bisschen zusammengepackt einfach. Als sich Nele von Mara verabschieden muss, weinen die Freundinnen heftig und Maras Papa nimmt Nele mit Tränen in den Augen in seine Arme. Du bist wie eine zweite Tochter für uns und wirst immer einen Platz bei uns haben, sagt er und drückt sie ein letztes Mal fest. Für Nele überschlagen sich die Ereignisse und alles geht so schnell, dass sie kaum realisiert, was mit ihr passiert. Sie fühlt einen Haufen an Emotionen, Sorge um ihren Papa, Wut über ihre Freunde und Trauer über die Entfernung zu Mara. Auch wenn ihre Mutter versucht, ihr die Ankunft so schön es geht zu machen, möchte Nele eigentlich nur zurück nach Hause, zu ihrem Vater und zu ihren besten Freundinnen. Sie kann und will nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr zurück kann. Auch Mara leidet darunter, dass ihre beste Freundin nicht mehr da ist. Sie hat sich schnell daran gewöhnt, dass beide wie Geschwister in Maras Haus abhängen und sie macht sich Sorgen, wie es Nele in der neuen Umgebung geht. Trotzdem versuchen die Mädchen, ihre Freundschaft an die Situation anzupassen. Für sie ist klar, dass die beiden auch mit der Entfernung beste Freundinnen bleiben können. Sie versuchen, sich so oft es geht zu sehen und zu telefonieren. Mara ist für Nele die einzige Freundin, mit der sie über ihre Gedanken und Gefühle sprechen kann. Bei ihr muss sie sich nicht erklären. Auch wenn sie sich weniger sehen, bleibt die Freundschaft genauso stark wie vorher und Mara die größte Unterstützung für Nele. Ein halbes Jahr lang scheint alles besser zu werden. Nele gewöhnt sich an die neue Schule, sie und Mara bleiben beste Freundinnen. Und Neles Vater gibt sein Bestes, seine Tochter wieder zurückzuholen. Er geht von Entzugsklinik zu Entzugsklinik und realisiert endlich, dass er ein Problem hat. Als Nele ihn ein letztes Mal im Krankenhaus besucht, nimmt er sie weinend in den Arm und flüstert: Wir schaffen das, meine Prinzessin. Aber Anfang 2020 bekommt Nele eine Nachricht und die Freundschaft zu Mara muss jetzt dem Schlimmsten standhalten. Nele kommt Anfang Januar 2020 von einem Treffen mit ihrer besten Freundin nach Hause. Ihre Mutter und sie haben sich zuvor gestritten und so denkt sie sich nichts dabei, als ihre Mutter sie mit Tränen in den Augen im Flur empfängt. Sie geht genervt in ihr Zimmer, ohne ins Wohnzimmer zu schauen, in dem zwei Polizisten bereits auf sie warten. Als ihre Mutter wenig später in ihr Zimmer kommt, liegt Nele auf dem Bett und scrollt durch ihr Handy. Sie beobachtet ihre Mutter, die sich auf die Bettkante setzt und bemerkt erst dann die zwei Beamten in Uniform, die im Türrahmen stehen. Sie blickt überrascht zu ihrer Mutter, aber die weint längst und sagt ihr schließlich, dass ihr Vater gestorben ist. Nele spürt den Schmerz in ihrer Brust, aber ihr Kopf ist wie betäubt. Sie hört kaum, was ihr die Polizisten sagen. Ihr Vater sei an einem Hirnschlag gestorben, nachdem er sich eine Zigarette auf dem Balkon anzünden wollte und plötzlich zusammengeklappt war.
Digga, ich hab so Gänsehaut.
Mhm. Der Schmerz in ihrer Brust wird immer größer, pulsiert und sie hat das Gefühl, ihren Körper nicht mehr bewegen zu können. Sie kann nicht weinen, so geschockt ist sie. Sie tippt die Nummer von Mara in ihr Handy, wartet, dann hört sie, wie ihre beste Freundin abnimmt. Nele sagt nichts, bleibt stumm, sie will die Worte nicht aussprechen, sonst werden sie Wirklichkeit. Ich weiß es, sagt ihr Mara. Sie hat es kurz vorher von ihren Eltern erfahren. Und dann bricht es aus Nele heraus. Sie weint und brüllt ihren Schmerz ins Telefon, so lange, bis sie nicht mehr kann. Mara weint mit ihr und bleibt bis tief in die Nacht mit ihrer besten Freundin am Telefon. Sie ist überfordert, gerade mal ein Teenager, aber sie versucht zuzuhören und für ihre Freundin einfach da zu sein. Nele weint die ganze Nacht und als sie am nächsten Tag in die Schule geht, bricht sie dort zusammen.
Okay, ich glaube, wir legen hier mal eine ganz kurze Pause ein. Für Krass. Uns und auch für euch vielleicht, um mal ganz kurz durchzuatmen.
Ja.
Ich finde es so crazy, mir tut das alles so dolle leid.
Das ist wirklich, wirklich schlimm. Als junges Mädchen schon so viel
Schlimmes erlebt haben zu müssen. Also auch der Umzug, ich meine, gut, dass sie sich da eingelebt hat, aber es ist trotzdem nicht einfach, wenn du dir so ein Leben schon aufgebaut hast in einem jungen Alter, deine Freunde hast und so und dann nochmal komplett woanders hinziehen musst, ist schon echt schwierig. Und dann natürlich sowas, ich glaube, das ist die größte Angst von fast jedem. Also meine größte Angst ist es auf jeden Fall, die Menschen, die mir am nächsten sind, vor allem natürlich meine Eltern, irgendwann zu verlieren. Also ich glaube, was Schlimmeres kann man sich nicht vorstellen. Also das muss schon wirklich hart sein, vor allem wenn man wirklich merkt, dass die Person, also in dem Fall jetzt ihr Vater, sich ja wirklich auch Mühe gegeben hat, davon loszukommen, was ich auch wirklich dann schön fand, weil am Anfang habe ich mir auch gedacht, okay, er wird sich ja bestimmt noch Hilfe suchen irgendwann. Aber ja, war dann wahrscheinlich leider doch schon zu spät. Und das tut mir echt leid. Also es ist wirklich sehr heftig.
Ja, voll. Richtig, richtig schlimm. Und auch wenn wir natürlich nichts im Vergleich dazu erlebt haben, also das muss man jetzt mal ganz klar sagen, auch wenn wir sagen, wir können uns vorstellen, wie schlimm es ist. Ich glaube, nachvollziehen, wie schlimm sowas wirklich ist, schon als wirklich Elfjährige so deinen Vater unterstützen zu müssen, für ihn da zu sein, ihn trotzdem zu lieben, immer zu hoffen, er wird wieder gesund und so, das alles.
Ja.
Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Ja.
Aber würdest du sagen, wir hatten auch mal einen Moment, also weitaus abgeschwächt, in dem wir uns so gegenseitig auffangen mussten? Erinnerst du dich
daran? Wenn
dann irgendwas?
Eher so Trennungen vielleicht, Beziehungstrennungen. Es gab schon ein, zwei Male, wo du zu mir auf jeden Fall gekommen bist und auch zu meinen Eltern, wo wir dann so zusammen saßen. Ich glaube, das haben wir sogar letzte Folge schon erzählt.
Ich glaube auch, wir haben es erzählt.
Das
aber
war
wir
wegen
da
deinem
jetzt vielleicht noch mal ein bisschen
wegen deinem Ex-Freund damals.
Genau.
Irgendwas, ne?
Da bin ich quasi so mit meinem Freund mäßig zusammengekommen und mein Bruder hat das nicht akzeptiert, weil er den schon so ein bisschen durchschaut hat. Letzte Folge haben wir da ein bisschen ausführlicher über diese Beziehung geredet. Das war nämlich gar keine gute Beziehung. Und da gab es dann ganz, ganz großen Streit bei uns in der Familie. Und eigentlich, also klar, dass wir mal ein bisschen gezofft haben, dass es Streit gab. So ja, aber das war ein großer Streit. Da hat mein Bruder wirklich gesagt, er kommt nicht mehr nach Hause, wenn ich mit ihm da bin und so. Und das war halt auch für meine Mutter dann natürlich voll schlimm, für meinen Vater.
Ja.
So, dass sich die Kinder so dolle streiten und so plötzlich so der Anschein, weil wir waren halt auch schon erwachsen, muss man sagen. Also ich war schon, also was heißt erwachsen? Ich war 16. Mein Bruder war 23, 24. Nee, 20.
What?
20, er ist 4 Jahre älter als ich, sorry.
Ja.
Und dann halt so in so einem Alter, wenn deine Kinder da sagen, so sie wollen sich jetzt nie wiedersehen und so, ist für dich als Eltern natürlich auch schlimm. Und da bin ich dann zu Livia gefahren, weil ich nicht mehr wusste, wohin. Und da hat ihr Papa mir so die Tür aufgemacht. Man muss sagen, ich habe so zu Livias Eltern schon einen sehr engen Draht. Ich habe mit Livias Eltern über sehr viele Dinge in meinem Leben gesprochen, habe mich denen anvertraut, weil deine Eltern da auch einfach, die haben den dann Ding für, ich weiß auch nicht.
Ja,
es gibt wenige Eltern, glaube ich, die wirklich so wie deine Eltern sind, so wirklich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich glaube, sie sind sehr sensibel, sie können sich sehr doll reinversetzen.
Ja.
Sie verurteilen nicht.
Ja, sie sind für mich ja auch quasi mehr wie Freunde, nur dass sie auch meine Eltern sind.
Ja.
Also es ist kein, natürlich früher als Kind hatten sie, die, also natürlich haben meine Eltern für mich diese Autorität von Eltern, aber ich kann mit ihnen reden wie mit Freunden. Also es gibt wirklich kaum was, was ich verschweige oder was ich nicht mit ihnen besprechen würde, weil ich, wie gesagt, also weil ich auch einfach nie wegen Sachen aneinander geraten bin mit denen, was ich gut finde, was ich gemacht habe, sondern eigentlich haben meine Eltern mich immer unterstützt und deswegen bekomme ich immer viel Zuspruch. Klar sagen die mir auch mal, wenn ich was falsch mache oder so, aber ich glaube, wir haben einfach ein sehr guten Zusammenhalt, auch zu viert noch mit meiner Schwester und einfach so eine Art freundschaftliches Verhältnis und du dann eben auch.
Und auch so ein paar Sätze, die da so in der Geschichte gefallen sind, so kann ich voll nachvollziehen, also zum einen so die Umarmung, als er so meinte, so du kannst jederzeit zu uns kommen, wir sind immer für dich da, so.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie oft dein Papa das schon zu mir gesagt hat, so Romina, egal was ist, du kannst zu uns kommen. Und ja, auch so das, wir machen auch immer so Witze, dass ich so die dritte Tochter bin in eurer Familie.
Mein Papa hat auch in seinem Büro so ein Bild von uns drei, ne?
Ja.
Von Julina, dir und mir, so. Und da steht irgendwie, glaube ich, auch was drauf, was das haben wir ihm, glaube ich, mal geschenkt.
Kann
von
sein,
deinen drei Töchtern oder so. Hängt auch in seinem Büro.
Ja, nee, ich bin auch so ein bisschen, also ich habe das Glück, eine stabile Familie zu haben. Aber nichtsdestotrotz wurde Livias Familie auch so ein bisschen zu meiner zweiten Familie, so, weil ich da einfach sehr viel Zeit verbracht habe und dies, das.
Ja.
Und genau, da gab es auf jeden Fall auch schon Momente, wo ich da aufgefangen wurde, wo ich da weinend vor der Tür stand. dein Papa mich dann erstmal in den Arm genommen hat, wir dann alle zusammen im Bett lagen und so. Ja. Die nächsten Tage sind dunkel, voller Trauer und es kostet sie viel Kraft, morgens aufzustehen. Aber sie gibt sich kaum Zeit, den Tod ihres Vaters zu verarbeiten, sondern stürzt sich direkt in die Vorbereitung für seine Beerdigung. Es ist etwas, das sie nicht zwingend machen muss, aber in diesem Moment möchte sie, dass alles für ihren Papa perfekt ist. Gemeinsam mit Mara sucht sie die Lieder aus und besorgt die schwarze Urne mit der roten Rose in der Mitte, die sich ihr Vater immer gewünscht hat. Sie gönnt sich nur wenig Pause und kämpft zusätzlich mit den zahlreichen Nachrichten und den Anrufen verschiedener Menschen, die ihr ihre Anteilnahme aussprechen. Sie hasst diese Gespräche, aber besonders anstrengend sind die Telefonate, in denen sie erst noch die Todesnachricht ihres Vaters überbringen muss. Nele hat vor der Beerdigung nur einen Moment, in dem sie wirklich um ihren Vater trauern kann, als sie ihn ein letztes Mal vor der Einäscherung sieht. Als sie am Bestattungsinstitut ankommt, sieht sie durch die leicht geöffnete Tür bereits den Körper ihres Vaters und sie muss sofort weinen. Nele legt sich zu ihm, hält seine Hände und verabschiedet sich ein letztes Mal von ihm und sagt ihm, wie lieb sie ihn hat.
Boah.
Ja.
Das ist so schlimm.
Ja.
Ich glaube, ich könnte das nicht.
Ich habe es bei meinem Opa gemacht.
Echt?
Mhm. Meine Eltern haben mich damals von der Schule abgeholt und also so Unterricht unterbrochen, mich da rausgeholt und dann sind wir dahin und da lag mein Opa dann auch und war schon tot. Aber ich weiß nicht, ich fand es nicht so gut damals, weil es mir mein Bild von meinem Opa nochmal so ein bisschen kaputt gemacht, also was heißt kaputt gemacht, aber...
Ja, einfach verändert, das war dann so, wie du ihn das letzte Mal gesehen hast, so behält man die Person dann vielleicht auch nicht... unbedingt nur so in Erinnerung, aber man denkt dann da vielleicht eher dran. Ich weiß auch noch, als mein Opa gestorben ist, als er im Krankenhaus war, durfte ich ihn nicht besuchen, beziehungsweise meine Familie wollte nicht, dass ich ihn besuche. Mhm. Es kam eigentlich auch, beziehungsweise er hätte eigentlich auch entlassen werden sollen aus dem Krankenhaus. Deswegen haben die natürlich gedacht, ich sehe ihn dann einfach wieder, wenn er zu Hause ist, aber dann ist er leider gestorben und ich habe ihn dann aber auch nicht mehr gesehen, auch nicht im Krankenhaus, weil er gesagt hat, er will, dass ich ihn so in Erinnerung behalte, wie er zu Hause halt war. Und für mich war das auf jeden Fall auch, glaube ich, gut. Ich bin da auch super sensibel. Also als ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe, das hat mir echt mein Herz zerrissen.
Ja, heftig.
Das ist schon echt krass.
Wie sie sich zu ihm legt und so. Ich meine, am Ende finde ich richtig schön, dass es so die Optionen gibt. Ich glaube, damals war es zum Beispiel für meine Oma auch schön. Die ist nochmal zu meinem Opa, hat ihm nochmal einen Kuss gegeben und so. Das zu sehen war auch richtig übel.
Ja.
Und ich finde richtig schön, dass Nele so die Möglichkeit hatte. Ich gehe mal fix davon aus, sie hätte auch Nein sagen können, wenn sie es nicht gewollt hätte. Aber es kommt auf jeden Fall nichts mehr irgendwie, dass sie das heute irgendwie bereut oder so. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass für sie nochmal eine schöne Art war, ihm so ein letztes Mal Tschüss zu sagen. Aber auf jeden Fall crazy.
Herzzerreißend, wirklich.
Ja. Nach diesem Moment bleibt ihr nur noch die Rede, die sie gemeinsam mit Mara für ihren Papa an seiner Beerdigung schreibt. Ihre beste Freundin sitzt an diesem Tag in der ersten Reihe. Der Raum ist voller Menschen. Als Nele ans Rednerpult tritt und anfängt zu sprechen, muss Mara anfangen zu weinen. Ihre gemeinsame Freundschaft hat sich in den letzten Monaten verändert. Sie ist erwachsener geworden, ernster. Mara versucht, für Nele stark zu sein, sie aufzufangen und mit ihr gemeinsam die schwere Zeit durchzustehen. Sie ist an ihrer Seite, als ihre beste Freundin die Urne ihres Vaters zu ihrem Platz trägt und sie nimmt sie danach in die Arme. Niemals hätte Mara gedacht, dass sich ihr gemeinsamer Weg noch trennen wird. Nele verdrängt nach der Beerdigung die Gedanken an den Tod ihres Vaters, weil der Schmerz sie jedes Mal fast überwältigt. Sie schafft es nicht, einen guten Umgang mit ihrer neuen Lebenssituation zu finden und schottet sich mehr und mehr ab. Besonders von ihrem alten Umfeld und Freunden, weil sie dort alles an ihren Vater erinnert. Hier nochmal ganz kurz, Leute, Hinweis zum Hilfsangebot bei Trauer, gerade für Jugendliche. Zum Beispiel gibt es die Nummer gegen Kummer, die 116111. Es gibt auch einen Trauerchat. In unseren Shownotes ist alles verlinkt. Also falls bei euch gerade irgendwas hochkommt oder so, lest da gerne mal nach. In der Schule schließt sie sich einer neuen Freundesgruppe an, mit der sie jeden Tag kifft und trinkt. Das Gras betäubt kurzzeitig ihren Schmerz und Nele ist irgendwann nur noch bekifft. Sie meldet sich weniger bei Mara und wenn sie nicht gerade bei ihren neuen Freunden ist, taucht sie unter Drogen bei ihr auf. Nele ist so vertieft in ihre eigenen Probleme, dass sie nicht sieht, was ihr Verhalten mit Mara macht und wie sehr sie es verletzt. Mara versucht, zu ihr durchzudringen, sie zum Reden zu bewegen, so wie sie es früher auch immer gemacht hat. Aber ihre beste Freundin blockt ab und nach einem halben Jahr ist Mara einfach nur noch frustriert. Sie versteht zwar, dass das Verhalten Neles Art ist, mit der Trauer umzugehen, aber sie fühlt sich auch ungerecht behandelt. Mara war immer für ihre beste Freundin da, aber jetzt ist sie scheinbar nur noch gut genug, wenn Nele bekifft einen Schlafplatz braucht. Nachdem sich die Freundinnen immer weiter entfernen, entscheidet sich Mara, den Kontakt zu Nele abzubrechen.
Ja, wollen wir da mal kurz drüber reden?
Gerne.
Weil ich finde es richtig schwierig. Ich verstehe total, glaube ich, an Neles Stelle, dass sie jetzt die ganze Zeit in diesem anderen Ort so an ihren Vater erinnert. Und auch die Zeit, in der sie wahrscheinlich bei Mara gewohnt hat und so, verbindet sie ja trotzdem auch mit ihrem Vater. Trotzdem war Mara ihr ja so eine gute Freundin, ist immer zu ihr gestanden und hat sie so aufgefangen in den schweren Zeiten. Und natürlich ist es dann richtig, richtig schade für Mara, dass Nele eben den Kontakt so ein bisschen reduziert. Aber boah, ich glaube, man kann gar nichts dagegen tun. Mm-mm. Du kannst gar nicht diese Freundschaft so aufrechterhalten, wie sie vorher war, wenn du in deinem Kopf das so mit deinem Vater assoziierst und das ist so eine, deine Art, darüber hinwegzukommen, glaube ich, kann ich schon verstehen, auch wenn es total blöd ist für Mara. So, das verstehe ich auch voll auf ihrer Seite. Deswegen, glaube ich, ist das wirklich eine Situation, wo einfach beide so Herr, wie sagt man dazu, Herr ihrer Gefühle sind oder nicht Herr? Ach, ihr wisst doch, glaube ich, was ich meine. Dass man einfach nichts dagegen machen kann.
Glaube ich ganz genauso. Ich glaube auch als einzelne Person, egal was für eine gute Freundin du bist, hast du als einzelne Person, glaube ich, keine Chance gegen eine Freundesgruppe und ein Umfeld.
Ja, ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Selbst wenn sie ihr immer wieder gut zuspricht und sagt, mach's nicht so, nimm keine Drogen, bla bla bla, sie ist am Ende des Tages nicht dabei in dem Moment und kann in dem Moment sagen so, nee, komm, lass uns heimgehen oder lass was anderes machen. Ich glaube da wirklich, also ich verstehe, dass Mara den Kontakt dann am Ende abgebrochen hat, dass sie gesagt hat so, es geht nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wertgeschätzt, nicht mehr gesehen.
Ja.
Ich verstehe genauso, dass Nele, das ist einfach ihre Art, auch wenn es natürlich keine, wie sagt man, keine gesunde Art ist, mit Trauer umzugehen. Also ich meine, Drogen ist natürlich kein guter Weg, ist nie ein guter Weg. Aber trotzdem war es ihr Weg in dem Moment, damit umzugehen. Was willst du da machen?
Freunde spielen halt einfach so eine große Rolle. Also hätte sie jetzt vielleicht Freunde gefunden, die ihr geraten hätten, zur Therapie zu gehen, dann wäre es vielleicht was ganz anderes. Aber wenn du dann halt Freunde findest, bist du bestimmt natürlich auch froh, dass du endlich eine Freundesgruppe hast. Und wenn die dann eben eher so unterwegs sind, dass du dann halt auch damit anfängst, so gruppenzwangmäßig oder halt einfach um dazuzugehören und eben auch um die Trauer vielleicht ein bisschen so zu unterdrücken, dann, ja.
Kennst du dieses Sprichwort? Es ist ein Sprichwort. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist.
Ja.
Und ich finde wirklich, das ist, also zu 100% stimme ich dem zu.
Ja.
Ich finde, oder das Umfeld ist ultra, ultra wichtig.
Ja.
Die Menschen, mit denen du dich umgibst, so nicht nur, dass du wahrscheinlich deren Angewohnheiten irgendwann auch annimmst, ob das jetzt schlechte oder gute sind.
Mhm.
Sowas wie Drogen jetzt zum Beispiel, die machen es immer und immer wieder und irgendwann fängst du doch auch damit an. Oder auch so, wenn du Freunde um dich hast, die viel negativ sind, die viel negativ reden. Man gewöhnt sich das automatisch auch an, dann mehr so negativ zu sein. Wenn du Menschen um dich rum hast, die immer sagen, hey, alles wird gut, so gewöhnst du dir das genauso an. Also ich finde so, die Menschen, mit denen du dich umgibst, sind eine ganz wichtige Entscheidung eigentlich im Leben.
Auf jeden Fall,
ist ganz wichtig, so zu gucken, dass man einen guten Freundeskreis hat. Heute begründet sie ihre Entscheidung auch damit, dass die beiden Freundinnen jung waren und nicht wussten, wie sie richtig mit ihren Emotionen umgehen sollten. Mara schreibt ihrer besten Freundin eine kurze WhatsApp, in der sie Nele sagt, dass sie erstmal keinen Kontakt zu ihr haben möchte. Sie weiß nicht, dass diese Nachricht Nele mitten auf Kur erreicht und sie dort zusammenbricht. Voll scheiße. Scheißsituation.
Oh Mann.
Sie hat extra ein Bild von Mara und ihr auf den Nachttisch gestellt und wenn sie es ansieht, muss sie jedes Mal anfangen zu weinen. Für sie ist Mara immer noch die wichtigste Person in ihrem Leben, ihre beste Freundin. Und Nele versteht erst mit der Zeit, dass sie Mara für selbstverständlich angesehen hat, in einer Zeit, in der sie selbst ihre beste Freundin unbewusst immer wieder verletzt hat. Das Mädchen versteht, warum Mara den Kontakt abgebrochen hat und sucht sich daraufhin professionelle Hilfe. Langsam lässt sie die Gefühle über den Tod ihres Vaters zu, aber ihre beste Freundin vermisst sie trotzdem jeden Tag. Mara muss sich nach den ersten Wochen auch eingestehen, dass Nele ihr fehlt und sie die einzige Person ist, die Mara wirklich kennt. Sie fühlt sich allein und schaut sich häufig alte Fotos und Videos von früher an. Schuldgefühle machen sich in ihr breit und Mara wirft sich selbst vor, Nele in ihrer Trauer im Stich gelassen zu haben. Gleichzeitig denkt sie aber auch, dass die Nele von früher so nicht mehr existiert und Mara so eine Freundschaft, wie sie zuletzt war, nicht führen will. Das Schicksal oder eher der Geburtstag eines gemeinsamen Freundes lässt die beiden Freundinnen nach einem halben Jahr wieder aufeinandertreffen. Als Mara Nele auf der Party sieht, erstarrt sie. Es fühlt sich für sie so an, als hätte sie einen Ex-Freund auf der Straße gesehen. So nervös ist sie auf einmal. Mhm. Das können wir voll nachvollziehen,
ja,
ne?
Ja.
Den Moment hatten wir früher ja auch. Das haben wir in der ersten Folge erzählt, in der wir über unsere Freundschaft reden. Da hatten wir auch mal Kontaktabbruch und wenn wir uns auf dem Pausenhof gesehen haben, es war auch so.
Wir haben uns auf einer Party auch gesehen, nämlich auf einer Abschiedsparty von, beziehungsweise was heißt Abschieds, also es war so eine Party, weil ein Bekannter von uns war beim Bund und ist halt in Einsatz für eine längere Zeit und es war so eine Party, wo alle seine Freunde dann nochmal da waren und da haben wir uns wieder gesehen und das war auch ganz, ganz komisch. Aber das war nicht der Tag, an dem wir uns wieder vertragen haben. So.
Nee, das nicht.
Da sollte es noch nicht so
aber
sein.
Aber diesen Herzinfarkt-Moment, dieses... Ja. Ja. Dass es sich so anfühlt, als würde man einen Ex treffen.
Mm.
Voll.
Ja.
Volle Kanne.
Ja.
Beschreibt es echt gut. Nele geht es genauso und es dauert noch ein paar Stunden, bis die beiden sich endlich trauen, miteinander zu sprechen. Nele entschuldigt sich an diesem Abend bei Mara für ihr Verhalten, erzählt ihr, mit was sie die letzten Monate zu kämpfen hatte und dass sie jetzt in Therapie ist. Mara merkt, dass da vor ihr wieder fast die alte Nele sitzt, die sich ihr öffnet und um ihre Freundschaft kämpfen will. Beide sprechen sich aus, verzeihen sich, fallen sich in die Arme und haben sich endlich wieder. Und da will ich einmal kurz sagen, wir glauben ja dran, dass alles kommt, wie es kommen soll.
Mhm.
Und klar, man weiß es nicht, aber jetzt stell dir mal vor, Mara hätte den Kontakt zu Nele zum Beispiel nicht abgebrochen.
Mhm.
Bei Nele wäre alles ganz normal weitergegangen. Sie hätte Mara weiter für selbstverständlich genommen. Weil am Ende, wie ich es verstanden habe, war das ja der Grund, warum sie dann eingesehen hat, ich muss mir Hilfe holen.
Ja.
So, ich verliere hier gerade auch meine beste Freundin.
Ja, ja.
Deshalb stimmt. So, auch wenn es natürlich in dem Moment eine harte Phase war und die jetzt auch sagen, so, sie waren damals jung und würden es jetzt vielleicht nicht wieder so machen. Am Ende, glaube ich, das eine hat zum anderen geführt.
Ja.
Sie hat sich dann Hilfe gesucht, ist in Therapie gegangen.
Ja.
Also am Ende vielleicht doch ganz gut auch mal so ein bisschen, auch wenn man am Trauern ist, was Schlimmes durchgemacht hat, so von seiner besten Freundin so ein bisschen so ein Zeichen zu bekommen.
Mhm.
So, es ist gerade nicht alles in Ordnung.
Ja, klar,
man darf so nicht weitergehen.
Man konnte es ja auch verstehen, so vor allem wenn sie sich so verändert und man hängt so an der alten Zeit, so wie sie halt früher war und durch ihre, ich weiß jetzt nicht, ob es nur durch die Freunde war, aber dass sie sich halt auch durch den Tod von ihrem Vater dann wahrscheinlich verändert hat und mit dieser Trauer eben auf eine andere Art umgegangen ist, als Mara das vielleicht gedacht hätte. Und ja, dann sollte es vielleicht wirklich so sein, dass Nele sich erstmal ein bisschen alleine auch entwickelt und weiterkommt.
Mhm.
Und das ist ja jetzt wohl passiert.
Mhm.
Deswegen umso schöner, dass sie wieder aufeinander getroffen haben.
Ja, denn bis heute halten sie an dieser besonderen Freundschaft fest. Sie gibt den Freundinnen Kraft und Halt, besonders auch dann, wenn das Leben es wieder in manchen Phasen nicht gut mit ihnen meint. Beide erinnern sich bis jetzt an das Versprechen, das sie sich damals als Kinder auf der Bank gegeben haben und sie lächeln, weil es schon so lange her ist. Heute fahren sie mit Neles kleinem Sohn im Kinderwagen durch die Felder in ihrem Heimatdorf und ab und an mit Machers Auto zu Meckes. Also genau das, was sie als Kinder wirklich
schön
wollten.
Boah. Starke Freundschaft.
Starke Freundschaft.
Ja,
richtig,
schön.
Richtig schön, ja.
Ja.
Toll.
Was sie wahrscheinlich alles durchgemacht haben, ich meine, das ist ja nur ein Bruchteil, wie Romina vorhin schon gesagt hat, von
ja.
der kompletten Story, die die beiden schon zusammen erlebt haben. Und das hat sich ja über Jahre, wenn nicht sogar, glaube ich, Jahrzehnte gezogen. Da wird so viel passiert sein und dass sie heute noch zusammenhalten, finde ich wirklich sehr, sehr schön und bemerkenswert. Also ihr seid auf jeden Fall gemacht, um beste Freundinnen zu sein.
Ja. Definitiv. Nochmal zum Thema Trauer vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, es ist wichtig an der Stelle zu sagen, dass einfach so alle Menschen so voll unterschiedlich mit Trauer umgehen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe da auch schon so im Freundeskreis Unterschiedliches erlebt. Egal, ob man sich zurückzieht, Zeit für sich braucht, ob man sich gar nicht zurückzieht, sondern im Gegenteil mehr unter Leuten sein will, abgelenkt sein will.
Viel drüber reden will, gar nicht drüber reden will.
Genau, auch vielleicht zu Drogen greift oder halt mehr zu Alkohol greift. Also Alkohol ist ja auch eine Droge, zu so Sachen. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, wenn es um Thema Trauern geht, kein richtig und kein falsch. Jeder kann da so, also okay, Drogen sind natürlich prinzipiell immer falsch, aber ich glaube generell ist einfach, man kann da niemand reinreden. Also
ja, so wie man sich halt einfach am besten fühlt. Also natürlich ist es auch wichtig, wenn man vielleicht den Bedarf hat zu reden oder den Bedarf hat, sich zurückzuziehen oder dass man seinen Bedürfnissen nachgeht einfach.
Genau.
Also nicht, dass man denkt, ich muss jetzt drüber reden, ich muss jetzt unter Leute gehen und mich ablenken. Wenn du lieber im Bett liegen willst, dann lieg lieber im Bett.
Ich habe es auch schon erlebt, dass Menschen so sich nicht getraut haben, feiern zu gehen oder sich nicht getraut haben, dann so was mit Freunden zu machen, weil sie so gesagt haben, eigentlich muss ich doch gerade trauern, eigentlich muss ich doch gerade traurig sein und zu Hause sein und mich zu Hause einschließen, aber nein, musst du nicht so, du musst gar nichts. Also am Ende des Tages musst du genau das machen, was dir dein Herz sagt, was sich für dich richtig anfühlt.
Ja.
Ich glaube, bei vielen kommt die Trauer auch erst, oder was heißt die Trauer, aber so das Zurückziehen kommt bei vielen erst später,
auch
bei manchen
direkt. Auch das
Realisieren,
ne?
Ja.
Das ist ja auch oft mal diese Realisation, die vielleicht erst so nach und nach kommt, wenn man merkt, die Person ist gar nicht mehr da.
Mhm, genau.
So, und dann die Trauer auch wirklich zulassen, also sich nicht davor irgendwie sträuben oder so. Ich glaube, das hilft auch auf jeden Fall beim Verarbeiten.
Absolut. Und als beste Freundin eben, wenn deine beste Freundin traurig ist, wenn ihr irgendwas passiert ist, so ist einfach zu akzeptieren auch, ihr da nicht zu sagen. Also wenn jetzt angenommen, du bist traurig und sagst, du willst Zeit für dich, dass ich dann sage, nein,
komm jetzt mit raus.
Mhm. Sondern dass man auch einfach Zeit gibt. Also ich meine, klar, ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, wenn man erkennt, das könnte in Richtung Depression gehen oder du rutschst gerade echt in was Schlimmes rein, dass man dann nochmal so Hilfe anbietet, sagt, willst du nicht mal mit rauskommen, komm, wir machen uns einen Tag zu zweit oder wie auch immer. Hilfe anzubieten, natürlich viel zu reden, viele Möglichkeiten zu geben, aber es auch zu akzeptieren, wenn Zurückziehen gerade so das Richtige ist.
Genau, einfach immer drüber reden. Das könnte ich in jedem Lebensbereich als den besten Tipp geben. Also wir hatten es ja auch schon hier viel von Beziehungen und was weiß ich was alles, aber bei jedem Thema offen kommunizieren auf eine respektvolle Art und Weise. Und ich glaube, das führt immer zum Besten.
Tatsächlich, was auch echt gut ist, wenn ihr es nicht schafft zu reden, manchmal muss man auch einfach seine Gedanken sortieren.
Ja.
Man weiß nicht so richtig, was man reden möchte oder hat vielleicht gerade auch niemand, dem man es anvertrauen kann. Aufschreiben.
Mhm.
Das war für mich auch in Therapie ein wichtiges Ding, dass meine Therapeutin zu mir meinte, ich soll all meine Gedanken, alle Gefühle, die ich habe, aufschreiben. Und dann habe ich mir so einen Block genommen und habe da einfach alles Mögliche so runtergeschrieben. Und das hilft einem manchmal auch einfach so, das zu verarbeiten, so einen klaren Kopf zu bekommen. Egal, ob das was Negatives ist und man es danach irgendwie verbrennt oder wegwirft. Oder ob es was ist, was man sich einfach noch ein paar Mal durchliest.
Ja.
Aber das kann einem auch helfen, so ein bisschen Situationen zu sortieren, Gefühle zu verarbeiten.
Safe, ja.
Und das Einzige, also was wir jetzt nicht als richtigen Weg, glaub, hier an euch geben wollen, ist eben der Weg über Drogen. Also euch irgendwie eure Sinne irgendwie zu betäuben oder zu denken, komm, wenn ich jetzt irgendwelche Drogen nehme, dann geht es in dem Moment besser.
Das führt einfach meistens wahrscheinlich zu einer Abhängigkeit. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das häufig gibt, dass man das dann über einen gewissen Zeitraum macht, es einem besser geht und man dann wieder aufhört. Also oftmals gibt diese Droge einem ja genau das, was man unterdrücken möchte. Also, dass man diese Trauer nicht so spürt, dass man die Gefühle vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt. Und in dem Moment fühlt es sich dann vielleicht entspannter und gut an, aber das ist ein Teufelskreislauf und dann kommt man einfach auch irgendwann nicht mehr raus und hat keinen anderen Ausweg, seine Sorgen oder Probleme zu vergessen, außer mit Drogen. Und da ist es dann natürlich wichtig, eher sich einen anderen Weg zu suchen, wie Nele jetzt auch in der Geschichte mit einer Therapie zum Beispiel.
Genau, dafür gibt es ja Menschen, die die Berufe gelernt haben. Dafür gibt es viele Hilfsangebote, dass man da eben nicht reinrutscht im besten Fall. Ja, Leute, also bei einer anderen Geschichte würden wir jetzt vielleicht noch ein bisschen vom Wochenende erzählen oder so. Aber wir glauben, diese Geschichte hier hat es einfach verdient, jetzt hier Schluss zu machen, auch wenn wir, jede Geschichte ist natürlich einzigartig und um jede Geschichte sind wir sehr dankbar.
Aber wir sind jetzt auch gerade, oder ich bin zumindest jetzt nicht so in dem Modus zu erzählen, ah ja, und am Wochenende mache ich die und die Party.
Genau.
Aber es war auf jeden Fall mal, also es war trotzdem eine sehr spannende, rührende Geschichte und sehr, sehr schön auf jeden Fall von euch, dass ihr die mit uns geteilt habt. Und eure Freundschaft ist, wie gesagt, bewundernswert und wir hoffen, euch geht's gut und wir wünschen euch natürlich nur das Beste.
Ja. Falls ihr unseren Podcast gerne hört, öfter hört, dann folgt uns doch bitte gerne überall, wo es Podcasts gibt.
Auf ARD Sounds, YouTube oder Spotify oder eben genau überall anders auch. TNT ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. In der Redaktion sind Annika Binger, Linda Fricke, Timo Klump und Wiener Nying. Autorin Chiara Dombeck, Schnitt Judith Ohme, Aufnahmeleitung Natascha Schultheiß, Sounddesign Max Dingeldein und das Cover ist von Anna Glimm. Das war's und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.